Hallo und herzlich willkommen beim Business Seelsorger Podcast Glaube an die Kraft in dir. Ich bin Michael Mann, ich bin Business Seelsorger und Mentaltrainer. Überraschend hat am vergangenen Mittwoch der Nationalrat in der Schweiz einem verschärften Gesetz für die Ausfuhr von Waffen zugestimmt. Er lehnte nämlich eine Ausnahmeklausel für den Bundesrat ab. Das ist die regierende Exekutive. Und darüber hat sich sehr gefreut der Interimspräsident von Justitia et Pax, Thomas Wallimann. Und den habe ich jetzt hier im Interview und freue mich darauf, dass er uns so ein bisschen über die Hintergründe erzählt. Hallo Thomas, herzlich willkommen hier im Podcast-Interview. Thomas Wallimann, du bist Präsident von Justitia et Pax, Interimspräsident, und du leitest das Sozialethische Institut Ethik 22. Also Sozialethik ist dir ein Anliegen und du hast dich jetzt diese Woche richtig gefreut, weil es gab eine Abstimmung im Nationalrat und zwar ging es darum, ein Gesetz wurde verschärft, was die Ausfuhr von Waffen ein bisschen einschränkt. Kannst du uns erstmal erzählen, wie du dich gefühlt hast, als du die frohe Botschaft gehört hast?
Ja, es macht natürlich Freude, weil wir haben gewusst, es wird sehr knapp und wir haben mit einzelnen Parlamentariern auch geredet und haben die angesprochen und haben ihnen versucht zu erklären, dass der Gegenvorschlag, den der Ständerat ausgearbeitet hat, der nicht ganz das Ziel der Initiative, also der nicht ganz alles erreicht, was die Initiative hat wollen, dass das etwas ist, was wir als realistisch anschauen und wo wir Freude hätten, wenn es den Nationalrat auch unterstützen würde. Und das hat dann schlussendlich geklappt. Das ist natürlich schön, weil man merkt, es lohnt sich, mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern zu reden. Es lohnt sich, die Argumente zu probieren, darzulegen.
Kannst du noch mal erzählen, um was es genau in dem Gesetz jetzt geht, um diese Verschärfung? Also was wird da verschärft oder was wird geregelt, was wird sicherer gemacht?
Ja, ein bisschen einfach gesagt kann man sagen, der Bundesrat hat hier relativ viel freie Hand in der Zulassung von Waffenexport in verschiedenste Länder. Also es gibt Sachen, die No-Gos sind, es gibt Sachen, die man relativ abschätzen kann und selbstständig entscheiden kann. Und das war 2018, wo der Bundesrat entschieden hat, dass er gewisse Waffenlieferungen auch in Bürgerkriegsländer würde zulassen. Das ist so ein bisschen auf den kurzen Punkt gebracht. Und das hat dann doch in sehr vielen Kreisen einfach Unmut hervorgerufen, weil man gesagt hat, das kann es ja nicht sein, dass die Schweiz Waffen in Bürgerkriegsländer exportiert. Also das. Und es hat dann verschiedenste Briefe gegeben am Bundesrat, es hat verschiedenste Vorstöße gegeben, zum Teil sind die durchgekommen im Parlament, aber der Bundesrat ist dann auch zurückgekrebset, hat dann das auch wieder fallen lassen. Aber die Empörung ist irgendwie so gross gewesen, dass man gesagt hat, so, jetzt macht man Volksinitiative. Wir haben eine Volksinitiative gestartet und haben in wenigen Monaten die 100.000 Unterschriften beieinander gehabt. Das war wahrscheinlich eine von den Volksinitiativen, die am schnellsten alle Unterschriften gehabt hat. Und hat nachher gesagt, wenn es um Waffenexport geht, die Zulassungen, da kann der Bundesrat nicht mehr allein einfach entscheiden, muss sich da an ein strengeres Gesetz halten. Und das heisst letztendlich, dass es eine viel stärkere demokratische Mitbestimmung gibt, wo und in wem als man eigentlich da Waffen liefern.
Ich habe gehört, es hieß dann, der Bundesrat kann dann aus eigener Entscheidung entscheiden. Und dann war das Argument war, um die nationale Sicherheit oder die Interessen der Schweiz zu vertreten. Ich habe mich dann gefragt, was könnte denn die nationale Sicherheit gefährden, dass man dann Waffen dahin liefert? Hast du da mal von einem Beispiel gehört?
Nein, ich kenne im Moment auch kein Beispiel. Das ist ein Argument, das im Zusammenhang mit Waffenexport immer wieder kommt. Ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht ganz vorstellen, dass die Nationalsicherheit dann von der Lieferung von ein paar Kanonen oder Schützenpanzer oder auch technischen Geräten abhängig ist.
Vielleicht nochmal zu Justitia et Pax. Wer ist Justitia et Pax? Was für eine Organisation ist das? Wer die noch nicht kennt.
Justitia et Pax ist eine Kommission von der Schweizer Bischofskonferenz und befasst sich hauptsächlich, wie der Name auf Deutsch übersetzt, Gerechtigkeit und Frieden heisst, mit Gerechtigkeitsfragen in unserer Gesellschaft. Ist etwas über 50-jährig und hat sich in der Schweiz, das ist interessant für Geschichte jetzt in der Schweiz, dass Justitia et Pax sich immer wieder mit der Frage von Waffenexport von der Schweiz beschäftigt hat. Also schon vor 50 Jahren war das ein Thema in der Schweiz. Und es scheint, dass wir automatisch in ein Dilemma hineinlaufen in unserem Land, weil wir uns auf der einen Seite als friedensfördernde Nation verstehen und sehr viel auch den Frieden ins Zentrum stellen von unserer Arbeit. Wir sind Depositärstaat für den Menschenrecht und also das sind so mit der UNO in Genf, das sind ganz wichtige Traditionen in der Schweiz, Rote Kreuz auch beispielsweise. Und auf der anderen Seite sind wir eben auch so Waffenlieferantinnen. Und das ist quasi also ein Dilemma, das immer wieder zu grossen Diskussionen und Herausforderungen führt.
Aber das wäre ja spannend, mal auch in so ein Dilemma reinzugehen. Bist du denn ein Pazifist, dass du sagst, wir sollten also gar keine Waffen mehr bauen? Du hast in einem Interview, wurdest du auch zitiert, Waffen machen die Welt nicht sicherer. Also wenn ich das jetzt mal weiterführe, dann würde ich sagen, Polizisten dürfen keine Feuerwaffe mehr tragen, wenn sie auf Streife gehen. Ist das, also ich, gehst du so weit in der christlichen Ethik?
Nein, ich persönlich bin kein Pazifist. Ich glaube, wir leben auf der Erde und nicht im Himmel. Mhm. Es wird immer böse Menschen geben. Es wird auch irgendwo immer Formen von Gewalt geben. Die Frage ist, von was lassen wir uns, vorab von einem Ideal lassen wir uns leiten? Man kann sich leiten lassen von einer gewissen Gleichgültigkeit, die halt sagt, ja gut, Menschen sind halt böse, die werden einander immer umbringen, da kann man nichts machen. Oder man sagt, man probiert, dort, wo wir wissen, wo die Ursachen liegen von Konflikt, auch an die heranzugehen. Und man weiss einfach aus der Ursachenforschung von Konflikt, dass Waffen in den allerwenigsten Fällen wirklich den grossen Beitrag zum Frieden leisten, sondern tendenziell Bereitschaft, die zu brauchen, Gewalttätigkeit eher erhöht und die Schäden, die dann angerichtet sind, auch grösser werden. Das schließt aber nicht aus, dass es eben auch Situationen gibt, wo man sich tatsächlich wehren muss und wo unter Umständen das, wie die Ultima Ratio ist, also ist eigentlich die letzte Möglichkeit gegen wirklich etwas Böses. Und das kann man realistischerweise nicht ausschließen. Und das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, gerade jetzt für die Schweizer Situation auch, wir können es uns eigentlich leisten, auch auf das zu verzichten. Weil das ist sowohl volkswirtschaftlich, wie auch von den Idealen her, die unser Land vertritt, wirklich nicht wesentlich. Und in dem Sinne, ist es für mich auch richtig gewesen und ist es auch für die Kommission Justiz und Pax richtig gewesen, zu sagen, da kann man jetzt wirklich ein Zeichen richtig friedlichere Welt setzen, ohne dass man einen Haufen andere Menschen gefährdet in einer übermässigen Art und Weise.
Was für Waffen, weißt du das, was für Waffen exportiert die Schweiz überhaupt? Also man kann ja von der Atomrakete bis zum Panzer, zum Schweizer Offiziersmesser gehen, was wahrscheinlich jeder hat.
Ja klar, die Schweiz hat eine Tradition von Munition, also Handgranaten, Gewehrpatronen, dann die Sturmgewehr, also zum Teil auch abgeänderte Form, also nicht genau eins zu eins das, was die Schweizer Armee hat, wird meines Wissens exportiert. Es sind natürlich auch technische Sachen, also es sind auch Bereiche von elektronischer Kriegsführung etc. gibt es natürlich auch Firmen, die exportieren, also bis zu auch Fahrzeuge, also MOVAG, wo man weiss, das sind panzerte Fahrzeuge und Oerlikon und Bürle hat Kanonen verkauft früher. Also die werden zum Teil heute noch auch produziert. Detail kenne ich zu wenig und ein höchst umstrittenes Geschäft, das immer wieder in dem Zusammenhang genannt wird, sind Flüger von der Pilatus Flugzeugwerk, wo zum Teil unter das Gesetz fallen und zum Teil eben nicht und wo die Grenzziehungen immer sehr schwierig sind und immer, ich sage es jetzt mal so, in der Regel aus Rücksichtnahme auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Unternehmen in die Richtung angepasst werden.
Okay. Ich bin ja jetzt im Pfarramt für Industrie und Wirtschaft und wir haben auch so ein bisschen die Aufgabe, so in beide Richtungen rein zu kommunizieren. Also natürlich das, was du tust, für Ethik zu weibeln und der anderen Seite aber auch so ein gewisses Verständnis für Wirtschaft zu haben. Hast du Verständnis für jemanden, der bei Pilatus arbeitet und seine Familie davon ernähren muss?
Ja, natürlich. Ich kenne viele Leute, die bei Pilatus arbeiten. Das ist, wenn man jetzt nicht Walden wohnt, normal. Und ich sehe auch die grosse wirtschaftliche Bedeutung von dieser Unternehmung. Und ich will das auch in keiner Art und Weise in Frage stellen. Die Schwierigkeit ist, und das ist ja das bei einem Dilemma, dass es nicht Lösungen gibt, die einfach nur Gutes schaffen, sondern es ist ein Abwägen, was ist zumutbar und was ist nicht zumutbar. Mhm. Und ich glaube, dass man nicht immer den Fünfer und das Weckli haben kann. Und Das heisst, man muss unter Umständen dann auch sagen, ja, wenn wir die und die Werte hochschätzen, also wenn wir zum Beispiel die humanitäre Tradition von der Schweiz hochschätzen, dann können wir halt nicht einfach alles erlauben. Und auch wenn wir es vielleicht gerne wissen möchten, und dann muss man ein bisschen abwägen, in welche Richtung entwickelt sich Markt auch, wie sieht das aus. Also man muss dann halt auch genau anschauen, wo wird wie Geld verdient und in welchem Zusammenhang. Da kenne ich mich zum Teil zu wenig an Details aus, da muss man mit Leuten aus der Branche zusammensitzen und man muss immer klären, wer hat welches Interesse. Und das ist ja legitim, dass ein Unternehmen ein Interesse hat, dass es seine Sachen verkaufen kann, aber es ist eben auch eben so legitim, dass zum Beispiel eine Kirche oder Justiz Pax oder auch andere Gruppierungen in dem Land können sagen, ja, wir sehen das nicht ganz so ideal. Und es ist dann auch die Aufgabe von einem Parlament, da abzuschätzen. Und in dem Sinn kann man sagen, ist es doch erstaunlich, sage ich jetzt auch, doch auch erstaunlich, was der National- und der Ständerat jetzt gemacht haben. Damit werden nicht keine Waffen mehr verkauft, aber es ist einfach eine grössere Hürde und das ist ein Signal vielleicht trotz allem. Und vielleicht hat das auch damit zu tun mit den Erfahrungen, die man jetzt in Afghanistan gemacht hat und vielleicht auch 20 Jahre nach 9/11, dass man sagt, ja, also wenn man Konflikt zwischen Gruppierungen, auch zwischen Ländern nur mit Waffen lösen will, kommen wir auch nach vielen Jahren und nach sehr viel Geld eigentlich nie her. Und würde eigentlich eher wieder unser schweizerisches Ideal vielleicht auch stärken, können wir noch einen anderen Beitrag leisten, wie man Konflikt lösen kann. Also indem man miteinander redet, an den Tisch sitzt.
Das wäre jetzt der zweite spannende Schritt. Also wenn ich das erste richtig verstehe, du hast Interessen abgewogen und dann war klar, so dass eigentlich das Image der Schweiz mit Rotem Kreuz als Friedensstifter, als friedliche Nation, wurde eigentlich dadurch gestört. Das ist ein großes nationales Interesse. Da sind die Kirchen dahinter, das Parlament und natürlich eine Organisation wie Justitia et Pax. Und jetzt hast du einen spannenden Bogen geschlagen. Es gibt ja bessere Mittel. Es gibt die Friedensforschung, die hast du angesprochen. Hast du da eine Idee?
Also ich glaube, auch da, auch immer unter Vorbehalt, was ich im Moment weiss. Aber es ist klar, man hätte das jetzt auch können lesen. Also, die Schweizer Diplomatie ist in Burma ziemlich engagiert. Also, wir sind an verschiedensten Orten. Wir sind im Iran quasi vertreten wir die US-Amerikaner im nicht ganz einfach Dialog zwischen USA und Iran. Also, die Schweizer haben da ziemlich viel Erfahrung auch. Und das sind jetzt nur die Sachen, wo man vielleicht am ehesten liest. Was wir auch wissen, ist auch, dass die Schweizer Armee ja auch einen friedensfördernden Auftrag hat und dass es verschiedenste Schweizer Offiziere und Soldaten gibt, die auch im Ausland in Friedenseinsätzen stehen. Also die bekanntesten sind vielleicht die im Kosovo oder im ehemaligen Jugoslawien. Aber es gibt natürlich auch Einzelne oder an der Demarkationslinie zwischen Nord- und Südkorea, wo meistens auch mindestens ein Schweizer Offizier tätig ist. Aber es gibt auch solche Aufträge in Afrika und in anderen Ländern der Welt, also auch im Nahen Osten. Und das sind nicht zu unterschätzende Tätigkeiten, weil man dort auch zeigt, dass man durchaus Verständnis hat, dass Militär zu einer Gesellschaft gehört, aber dass man auch zeigen kann, dass Militär nicht unbedingt nur da drinnen besteht, dass man möglichst viel umeinander schießt. Und dass man quasi auch kann, dass man eine Sicherheit kann garantieren für eine Bevölkerung, ohne dass man jedes Mal nur ballert, sondern irgendwie Ressourcen zur Verfügung stellt und auch gewisse, ich sage jetzt mal, Lösungsmechanismen hat und Prozedere hat, die in Katastrophensituationen zum Beispiel sehr hilfreich sind.
Und das kann die Schweiz ja wirklich gut in einer guten Abstimmung zu einer Lösung finden. Da ist also, was Demokratie angeht und Entscheidungsfindung, seid ihr auch dem großen Kanton im Norden weit voraus, würde ich sagen. Ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen, und zwar Kirche und Politik. Das war in dem einen Bericht, den ich gelesen habe, da war sofort, um Gottes Willen, die Kirche ist wieder katholisch, die Kirche ist wieder politisch geworden, ein freudscher Versprecher. Das beobachte ich, ich bin ja seit knapp 20 Jahren in der Schweiz, immer wieder, sobald Kirche was macht, die sind politisch, dann stellen sich alle auf die Hinterbeine. In anderen Ländern, in Deutschland ist es zum Beispiel eher, nehme ich das eher umgekehrt wahr. Wenn die Kirche sich nicht meldet, dann sagt man, hey, wo ist die Kirche, warum sagt die nichts dazu? Warum reagieren Schweizer so auf politische Beteiligung ihrer Kirchen? Das ist wie so ein Reflex, ich kann den noch nicht ganz einordnen.
Ja, ich glaube, Ich glaube, es hat in der letzten Zeit zugenommen, weil wahrscheinlich, also das haben verschiedene, auch politische Beobachterinnen und Beobachter ja auch konstatiert und festgestellt, dass zum Beispiel Anliegen von den Wirtschaftsverbänden nicht mehr so einfach Volksabstimmungen gewinnen. Also es ist schwieriger geworden, das klassische bestehende Machtgefüge einfach auch bei Volksabstimmungen, ich sage jetzt mal, am Leben zu erhalten, oder dass es mit relativ kleinem Aufwand gelungen ist, jeweils Volksabstimmungen, die für bestimmte Formen von Wirtschaftsleuten gefährlich war, zu bodigen. Und man merkt natürlich, dass die sozialpolitische Botschaft von der Kirche, also alles, was mit der katholischen Soziallehre zusammenhängt, unter dem jetzigen Papst nochmal ganz stark in Vordergrund gerückt ist. Option für die Benachteiligten und Armen, Sorge für die Schöpfung, für den Planet. Also, und dass das gleichzeitig auch einen Zeitgeist trifft. Also, ich denke, Youth for Future, Fridays for Future, Klimajugend. Also, wir sind in einer Umbruchstimmung, in der man merkt, gewisse wirtschaftliche Mechanismen funktionieren so nicht mehr weiter. Und auf der anderen Seite, es muss etwas passieren. Und wir können einfach nicht mehr zuschauen. Und man merkt, dass jetzt dort dann auch die offizielle Kirchenstimme, also hochoffiziell mit dem Papst, natürlich sehrtige Veränderungen stützt, oder? Aufgrund von einer christlichen Ethik, die in der katholischen Soziallehre schon lange grundgelegt ist, aber auch jetzt quasi wie eine gewisse Brisanz überkommt. Und jetzt ist das natürlich eine Reaktion von, vielleicht auch ein bisschen pointiert, wenn ich das sage, von den traditionellen Machtkreisen, die da eine Gefahr sehen, dass auch ihre Kreise gestört werden, dass man da natürlich jetzt sehr sensibel reagiert. Und es ist total spannend, wo als Kirche denn als Gefahr wahrgenommen wird und wo nicht. Also, man kann das jetzt eins zu eins erleben, oder? Also, die 99%-Initiative, die in zwei Wochen zur Abstimmung kommt, dort hat eigentlich Justiz und Pax eine Position ergriffen, aber hat am Schluss gesagt, ja, wir sind eher kritisch, weil wahrscheinlich ist die Initiative zu ideal. Das wird nie rezipiert, das sagt niemand etwas. Man hätte auch können sagen, wir sind klar für die 99%-Initiative, weil sie ist tatsächlich ein Ausgleichsmechanismus zwischen dieser riesigen Schere Arm und Reich. Könnte man auch machen mit christlichen, ethischen Gründen. Ging auch dann hat sich wahrscheinlich kaum jemand dagegen gemeldet, weil alle wissen, die Initiative wird abgelehnt. Ähnlich bei der Ehe für alle. Dass sich die Kirche da äussert, wenn sich Bischöfe oder die offizielle Kirche zu äussert, dann wird das eher so ein bisschen belächelnd wahrgenommen, weil eigentlich alle wissen, die können das schon sagen, aber die werden die Abstimmung nie gewinnen.
Und die unterstützen das doch Ehe für alle, so wie ich das...
Ja, die reformierte Kirche, aber die katholische Kirche natürlich nicht. Also Bischofskonferenz ist klar dagegen, oder? Dann ist das eigentlich kein Thema. Dann wird das zum, und so ist es lang gewesen. Ich meine, ich bin jetzt auch 30 Jahre engagiert. Und ich sehe, über viele Jahre hat man das so, ja, ist gut, aber es spielt eigentlich keine Rolle, was ihr sagt. Und jetzt hat man gemerkt, mit der Konzernverantwortungsinitiative hat man es erst mal realisiert, das könnte auch mal anders sein. Und bei der Konzernverantwortungsinitiative ist meines Erachtens dazugekommen, dass die kirchlichen Stimmen, das haben die Analytiker von der Politlage sehr gut erkannt, in meinen Augen, die haben gemerkt, dass die Stimmen der Kirchen könnt den Ausschlag geben. Und entsprechend ist die Kampagne gegen die Kirchen gefahren worden. Man könnte es ein bisschen verkürzt sagen. Kirchen ist immer politisch. Wenn sie nichts sagt, ist sie auf der Seite der Gewinner. Wenn sie etwas sagt, ist sie in der Regel auf der Seite der Verliererinnen. Und sie ist immer politisch. Sie wird dann zum Thema gemacht in einer Gesellschaft, wenn ihre Stimme die mächtigen Leute in Frage stellt. Und zwar in einer Art und Weise, dass die mächtigen Leute den Eindruck haben, jetzt können sie für uns kritisch werden. Und dann wird sie kritisiert. Das ist auch das, was ich erlebe in meiner parlamentarischen Tätigkeit.
Dann hat das aber auch einen klaren Zusammenhang mit der direkten Demokratie in der Schweiz.
Ja, das ist sicher ein Grund. Der zweite Grund, wieso es jetzt, dass das Thema auch immer stärker kommt, das hängt mit der zunehmenden Säkularisierung zusammen. Es hat bis vor wenigen Jahren Gesprächskreise gegeben zwischen den grossen führenden Wirtschaftsleuten in der Schweiz und den führenden Leuten von der reformierten und katholischen Kirche vor allem. Das ist alles eingeschlafen. Das hat man von beiden Seiten her nicht mehr sich, ich sage jetzt mal da, muss man nicht den einen oder den anderen die Schuld geben, aber das macht man nicht mehr, weil man so ein bisschen den Eindruck hatte, ja, Religion und Kirche, das ist Privatsache und die schauen dann noch so ein bisschen, dass es nicht ganz schlimm wird. Irgendwo mache ich ein bisschen Sozialhilfe und so, das ist schon gut. Und man hat vielleicht auch jetzt so ein bisschen den Kontakt zueinander verloren. Und merkt jetzt, dass es in der Kirche nach wie vor sehr viele sozial engagierte Leute gibt, die auch politisch sind. Und wo in guter Tradition auch von der katholischen Soziallehre, aber auch von der evangelischen Sozialethik wissen, Gerechtigkeit muss man institutionell absichern. Also durch Gesetz und durch Rahmenbedingungen, die ein Staat muss schaffen. Und jetzt merkt man, dass man da vielleicht auch manchmal den Anschluss verloren hat. Dass die Kirche den Anschluss verloren hat in vielen Sachen, das nimmt man mit Schmunzeln zur Kenntnis, auch die Kirche selber manchmal. Aber jetzt merken vielleicht auch Leute, die in der Politik und in der Wirtschaft mächtig sind, dass sie eben den Anschluss auch verloren haben. Und vielleicht führen die jetzigen Situationen auch dazu, dass man sich vielleicht wieder einmal trifft. Und das wäre wieder ein typisches Zeichen dann von einer Schweizer Demokratie, wo sich quasi die nicht gleicher Meinung sind, auch auf höchstem Level ab und zu treffen, austauschen, auch wenn sie nicht mit gleicher Meinung auseinandergehen, aber dass man einander wieder ein bisschen besser versteht.
Das wäre ja die Grundlage einer direkten Demokratie, dass man sich zusammensetzt und Meinungen austauscht. Jetzt dein Beitrag. Du bist ja sowohl bei Justitia et Pax als Präsident als auch im Sozialethischen Institut als Leiter tätig. Wenn man zu dir kommt, dann bei einem Ethikcafé kann ich mir vorstellen, das tut dem Einzelnen, also ich als Besucher, ich profitiere davon. Aber du hast ja bestimmt auch so einen, ja, ich sag mal, einen Auftrag von den Bischöfen für die ganze Gesellschaft in der Schweiz. Was ist so dein Auftrag? Also warum braucht es unbedingt so ein Sozialinstitut und warum braucht es Justitia et Pax in der Schweiz? Gerade in diesem spannenden, hochdemokratischen Land.
Also das Spannende ist ja, dass Justitia Pax ist eine Kommission von der Schweizer Bischofskonferenz. Also das ist einen klaren Auftrag, eine klare Verbindung im Zusammenhang mit der Kirchenführung, sage ich jetzt mal. Während dem Ethik 22 ist rausgewachsen aus dem Sozialinstitut von der katholischen Arbeiterbewegung. Das ist also eine basisgetreite Institution. Also Ethik 22 schafft ohne bischöflichen Auftrag, aber die katholische Arbeiterbewegung hat sich, und das ist auch bei Ethik 22 so, die hat sich immer verbunden gefühlt mit einer christliche Ethik, die nahe ist bei den Fragen vom Alltag. Und wenn ich die beiden Institutionen anschaue, wo ich beide, am einen Ort arbeite ich mit Lohn, am anderen Ort arbeite ich ehrenamtlich, wenn ich das miteinander vergleiche, dann merke ich, es ist auch ein Merkmal von Schweizer Demokratie, dass wir verschiedene Stimmen haben, die gleichzeitig zu gesellschaftlichen Fragestellungen auch Stellung nehmen. Und es ist eben nicht immer die gleiche Perspektive, die da eingebracht wird. Und es gibt eine gesunde Vielfalt in meinen Augen, wo einem auch hilft, dann selber eine Meinung zu bilden. Weil ich glaube, der Grundauftrag von Sozialethik oder von Ethik allgemein ist nicht, dass man den Leuten sagt, was richtig und was falsch ist, sondern dass man den Leuten eigentlich einen Rahmen bietet, dass sie selber sich orientieren können und selber zu einem reflektierten, überdachten und durch das auch begründbaren Entscheid können kommen, zum Beispiel wie sie abstimmen oder in welche Richtung, als sie sich in einem Dilemma eher hingezogen fühlen oder auch wissen, warum sie das eher befürwortet so oder anders.
Das heißt, damit seid ihr dann eigentlich ein fantastischer Hüter der Demokratie, indem ihr eben nicht sagt, wie so der Moralapostel von der Kanzel, so müsst ihr abstimmen, sondern wirklich, ihr gebt Kriterien oder du gibst Kriterien, du gibst Entscheidungshilfen. Also eigentlich befähigst du Schweizer Bürger durch deine Arbeit sinnvolle, nachhaltige, demokratische Entscheidungen zu treffen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, und das ist ja das, was wir bei Ethik 22 mit unserem Newsletter machen und mit unseren Orientierungshilfen bei eidgenössischen Abstimmungen auf der Basis von der katholischen Soziallehre, also aus den Prinzipien, Wegweiser raus von dieser Tradition. Also es ist dann durch das nicht das. Es ist alles möglich, aber die Wegweiser, die geben einem eine gewisse Richtung an und das Ich denke, das ist auch für einen Dialog ganz wichtig, dass ich weiss, wo steht mein Vis-à-vis. Also wer mit mir diskutiert oder wer mit Ethik 22 ins Gespräch kommt, weiss, das ist eine Institution, die auf einem christlichen Wertboden steht. Das ist eine Institution, die in der Tradition von der katholischen Arbeiterbewegung steht, wo in dem Sinn quasi ein ganz bestimmtes Grundverständnis hat, also ein gewisses Grundverständnis hat, was gerecht ist. Stichwort christliche Sozialethik, Option für die also Einsatz und spezielle Aufmerksamkeit für die Benachteiligten. Und aus dieser Perspektive heraus kann man nachher lesen, was wir sagen oder was wir für die Fragen stellen. Und manchmal spürt man aus den Fragestellungen vielleicht auch, in welche Richtung also es uns zieht. Aber wir lassen das immer offen, dass ich auch sagen kann, nein, da bin ich jetzt wirklich dagegen und darum stimme ich anders ab, als ich vielleicht das Gefühl habe, Ethik 22 würde abstimmen. Auch wenn wir keine Empfehlung geben, man spürt ja in gewissen Fragen automatisch, wer eine Option für die Benachteiligten vertritt, ist halt bei gewissen Fragen auch eher auf der Seite oder eher auf der anderen.
Okay, das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt habt ihr ja bei der letzten Abstimmung seid ihr ja nicht alleine hingegangen. Da war ja nicht Justitia et Pax ganz alleine und hat da eine Initiative eingereicht. Mit wem habt ihr euch da zusammengetan?
Also das ist spannend bei der Volksinitiative, wo jetzt da wahrscheinlich dann, also so, es kommt jetzt noch die Schlussabstimmung in der Rat. Wenn die durch ist, was man in der Regel kann gehen, die gehen in die gleiche Richtung, wie auch die Abstimmungen schon jetzt im Plenum sind vom Nationalen Ständerat. Also wenn das in der Schlussabstimmung in der Herbstsession auch durchgeht, dann werden wir mit allergrößter Wahrscheinlichkeit die Volksinitiative zurückziehen. Das haben wir so kommuniziert und ich sehe eigentlich keinen Grund, dass wir das nicht würden machen. Aber es ist noch nicht beschlossen, also darum kann man es nicht sagen, aber das ist quasi unser Weg. Wenn ich sage uns, dann kann ich sagen, das ist eine breite Koalition, also von der ehemaligen BDP über die Grünliberalpartei zu den Grünen bis zu der SP, zu der also eine Vertretung auch von der evangelischen Kirche, wenn auch nicht offiziell, aber als evangelischer Pfarrer ist ein Kollege dabei, bis zu Justitia Pax, als wo vertreten ist durch mich. Also wir sind eine grosse Breite, inklusive auch jemand aus der ehemaligen CVP, also jetzt Mitte-Partei. Also man kann sagen, es hat eine relativ grosse, breite Abstützung. Das sind die wichtigen Punkte. Und das wollen wir probieren durchzubringen. Und ich finde es immer ein schönes Erlebnis, wenn es gelungen ist, oder?
Ja, das ist Demokratie in Action. Das ist wunderschön. Du bietest ja in Zürich Gespräche, ein Gesprächscafé oder verschiedene Events an. Magst du noch erzählen, gibt es irgendwas, wo Podcast-Hörer sich bei dir mal einklinken können, da mal reinschnuppern können? Das ist ja. Die Website des ethik22.ch, nehme ich an, oder wie lautet
genau. Genau, www.ethik22.ch.
Also wir verlinken das noch unten in den Shownotes, dann könnt ihr direkt da draufklicken.
Genau, und was wir machen, ist, wir gehen zum einen ein Magazin raus, das gedruckt ist, nur gedruckt. Das ist eine Spezialität in einer digitalen Gesellschaft. Aber im Zusammenhang mit einem Thema von einem Magazin machen wir sogenannte Ethik-Cafés. Die haben wir bisher jeweils vor Ort durchgeführt, in Luzern oder Zürich. Im Moment führen wir die digital durch, über Zoom. Ethik-Café zum neuesten Magazin, wo bald wieder erscheinen zum Thema Geschlechterfragen, also Gender. Dort werden wir 3 Ethik-Café machen für und mit der Paulus-Akademie. Also den Link findet man auch auf unserer Website oder dann bei der Paulus-Akademie in wenigen Tagen. Und das sind Gespräche mit ausgewählten Gästen, wo es vor allem auch darum geht, Erfahrungen zu teilen, aber wo die Leute, die mitmachen, auch direkt involviert werden, die mitdiskutieren.
Wunderbar. Und wenn es nicht geht, dann auf jeden Fall per Zoom.
Ich kann vielleicht noch etwas sagen. Ja? Die Ethik-Café kann man auch selber organisieren. Also es ist durchaus möglich, wenn jemand, der zulässt, findet, wow, ich würde gerne mal so ein Ethik-Café mit Freunden daheim in der Stube durchführen. Und es wäre noch schön, wenn jemand von Ethik 22 uns würde helfen dabei, dann sind wir gerne dazu bereit, will ich denken. Es lohnt sich immer wieder, diesen Wertfragen nachzugehen. Man muss für das nicht an grosse Anlässe gehen, sondern es braucht einfach ein paar interessierte Leute, die sagen, wir hocken zusammen, wir diskutieren die Frage, wir probieren mal zu klären, was leitet uns und in welche Richtung zieht es uns. Und da sind wir gerne bereit, mitzumachen, mitzuhelfen.
Das klingt total spannend. Ich danke dir sehr für dieses wunderschöne Interview. Ich freue mich, dass du hier warst. Wir werden sicherlich noch in Zukunft uns über wirtschaftliche und ethische Fragen unterhalten.
Das würde mich auch freuen, weil ich bin hundertprozentig überzeugt, in der politischen und wirtschaftlichen Welt werden uns die ethischen Fragen in nächster Zeit sicher nicht ausgehen. Danke vielmals.
Ein schönes Schlusswort. Ich freue mich immer über Feedbacks zu dem Podcast. Schreibt uns doch, was euch daran gefallen hat und was wir in Zukunft verbessern können.